man kann den Eindruck erhalten, wenn man die großen Blätter liest, dass tatsächlich auf einen Putsch in Venezuela gewartet wird oder der gar herbeigeschrieben wird. Es ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass bedeutende Teile der Streitkräfte oder höherrangige Militärs sich von Präsident Maduro oder der gewählten Regierung distanzieren würden. Es gab zwar am vergangenen Sonntag einen bewaffneten Angriff auf eine Militärkaserne in der Stadt Valencia, das ist die drittgrößte Stadt Venezuelas. Allerdings war der Anführer dieser Operation ein desertierter ehemaliger Militär, also kein aktiver Militär. Und es gab auch sofort Erklärungen von der Armeespitze, von hochrangigen Offizieren, die sich ganz klar distanziert haben von diesem Angriff und hinter die Regierung von Maduro gestellt haben.
Aber die Lage in Venezuela ist ja nach der Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung sehr angespannt.
Die Lage bleibt in der Tat angespannt, nicht erst seit der Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung. Zuvor gab es während rund 3 Monaten regelmäßig große, auch gewaltsame Demonstrationen. Es gab teilweise paramilitärische Angriffe auf Polizeieinheiten, auf militärische Einrichtungen, auf staatliche Institutionen. Das heißt, der Konflikt ist sehr zugespitzt. Es gibt auch Gruppen, die sich von der Opposition, die im Parteienbündnis Tisch der demokratischen Einheit organisiert ist, losgesagt haben, die auf eine radikalere Opposition setzen, auf eine Opposition der Straße. Und diese zumeist jungen Menschen haben auch in den sozialen Medien angekündigt, dass sie auf der Straße bleiben wollen, bis die Regierung gestürzt ist. Es lässt sich auch eine gewisse Fragmentierung der Opposition beobachten, wo radikalere Teile auf eine Intensivierung des Konflikts drängen, während einige Führungspersonen der politischen Parteien auch Signale ausgesandt haben, die auf eine mögliche Verständigung mit der Regierung hindeuten könnten. Zumindest haben einige hochrangige Oppositionspolitiker angekündigt, dass sie ihre Kandidaten für die Regionalwahlen, die für Dezember vorgesehen sind, einschreiben wollen, also auch an den regulären Wahlprozessen teilnehmen wollen in Zukunft.
Sie haben gerade gesprochen von Angriff paramilitärischer Gruppen auf staatliche Sicherheitskräfte. Können Sie darüber mehr sagen?
Einerseits gab es immer wieder am Rande von Oppositionsdemonstrationen Zusammenstöße zwischen Protestierenden und Sicherheitskräften. Da wurden von Seiten der Demonstranten oft Steinschleudern, Feuerwerk, selbstgebaute Mörser und so weiter eingesetzt. Das würde ich jetzt noch nicht unbedingt als paramilitärische Organisation bezeichnen. Es gab aber auch, zumeist in ländlichen Gebieten Venezuelas, entlang der großen Verkehrsverbindungen, die die verschiedenen Landesteile verbinden, durchaus Kommandooperationen, wo bewaffnete Banden ganze Dörfer während mehreren Tagen besetzt haben, Verkehrsverbindungen blockiert haben, auch Polizeiposten mit Waffengewalt angegriffen haben. Und da muss man schon sagen, das ist eine neue Qualität, die sich nicht mehr mit dem Wort Proteste umschreiben lässt, sondern wo wirklich auch Waffengewalt mit im Spiel war.
Also was für eine Art Bürgerkrieg?
Naja, das Wort Bürgerkrieg wird oft bemüht als Schreckensszenario, das drohe, wenn der Konflikt sich weiter zuspitzt. Wir haben heute sicher keinen Bürgerkrieg in Venezuela. Es gibt aber gewisse radikalisierte Gruppen, die, so scheint es darauf ankommen lassen wollen, wie weit sich die Situation eskalieren lässt.
Wie steht denn Venezuela momentan außenpolitisch da? Es heißt ja, dass sich sehr viele Länder von Venezuela abgewandt haben, dass das Land nur noch wenige Unterstützer hätte. Wie sieht denn diese Situation aus?
In der Tat steht Venezuela unter einem gewissen außenpolitischen Druck. Die USA haben sich ganz klar gegen die Regierung positioniert, haben Präsident Maduro als Diktator bezeichnet, sprechen der verfassungsgebenden Versammlung die Legitimität ab. Die Europäische Union hat sich sehr kritisch geäußert, auch große Staaten in Lateinamerika, Brasilien, Argentinien, Kolumbien seien da als Beispiele genannt. Es ist aber andererseits auch so, dass die USA es beispielsweise nicht geschafft haben, in der Organisation amerikanischer Staaten, die alle Staaten von Nord-, Mittel- und Südamerika umfasst, Resolutionen gegen Venezuela durchzubringen. Da gab es immer eine ausreichende Zahl von Staaten, die sich hinter Venezuelas gewählte Regierung gestellt haben und die sich nicht vor den Karren der USA haben spannen lassen, wenn man das etwas salopp formulieren will. Aber auch so, dass beispielsweise der Mercosur, das Wirtschaftsbündnis in Südamerika, dem Venezuela angehört, die Mitgliedschaft Venezuelas suspendiert hat. Dem Mercosur gehören die rechtsregierten Länder Brasilien, Argentinien und Paraguay an, sowie Uruguay, wo eine mit der Linkskoalition der Regierung ist.
Aber man kann generell sagen, dass sich dieser Antagonismus rechts-links auch durch die Anerkennung der venezuelanischen Regierung durchdringt. Die rechten Regierungen Brasilien, Argentinien, Kolumbien, die Sie erwähnt haben, auf der anderen Seite und eher die in Anführungszeichen linksorientierten Regierungen in Nicaragua, Kuba, Bolivien und Ecuador sind ja eher noch auf Seiten der venezuelanischen Regierung.
Es ist sicher so, dass auch auf kontinentaler Ebene eine gewisse Spaltung in linksorientierte Länder, die traditionell gute Beziehungen zu Venezuela pflegen, und eben Länder mit konservativer oder neoliberal geprägten Regierungen festzustellen ist. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass zum Beispiel der de facto Präsident von Brasilien, Michel Temer, der ja durch einen parlamentarischen Staatsstreich an die Macht gelangt ist, jetzt in Venezuela Wahlen einfordert, obwohl er selber nicht durch eine Volkswahl gewählt wurde. Ja, er dürfte nicht mal für eine Wahl kandidieren, weil er von einem Gericht suspendiert wurde aufgrund von Korruptionsfällen. Es ist also da auch eine gewisse Doppelzüngigkeit bei einigen Regierungen festzustellen.
Sie erwähnten vorher die Bereitschaft verschiedener Spitzenpolitiker der parlamentarischen Opposition, durchaus auf Maduro noch zuzugehen und einen gewissen demokratischen Prozess aufrechtzuerhalten. Haben Sie die Hoffnung, dass das sich wirklich durchhalten lässt bis zu den Regionalwahlen im Dezember?
Es ist schwer zu sagen, was weiter geschehen wird in Venezuela, da die Ereignisse sich oft auch überstürzen. Gerade diese Tage findet jedoch der Einschreibeprozess von Kandidaten für die Regionalwahlen statt, und mehrere große Oppositionsparteien haben angekündigt, ihre Kandidaten da einzuschreiben. Das heißt, es gibt gewisse Anzeichen, dass die Auseinandersetzung sich auch wieder auf die normalen politischen Bühnen zurückverlagern könnte, von der Straße weg. Es ist auch feststellbar seit der Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung, dass die Mobilisierungskraft der Opposition auf der Straße doch nachgelassen hat. Wer nach wie vor Aktionen durchführt auf der Straße, sind eben diese radikalisierten Teile, oft junge, oft auch nicht in politischen Parteien organisierte Oppositionsanhänger. Und im Moment scheint es offen, welche Strömung innerhalb der Opposition sich letztlich als die stärkere erweisen wird.
Und letztendlich wird sich auch entscheiden, auf welcher Seite die USA und die Europäische Union sich schlagen.
Ja, auch aus den USA sind beispielsweise widersprüchliche Signale zu vernehmen. So hat der Außenminister Tillerson am 2. August gesagt, Maduro solle entweder von sich aus abtreten oder die USA würden weitere Maßnahmen ergreifen. Das wurde auch schon als Ankündigung einer allfälligen Intervention, wie auch immer die geartet sein könnte, in Venezuela aufgefasst. Andererseits hat die US-Regierung dann auch bekräftigt, dass sie beispielsweise keine Parallelinstitutionen in Venezuela anerkennen wird, nachdem die Opposition eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt hat, eine Parallelregierung auszurufen. Das heißt, auch aus den USA, auch aus dem Ausland gibt es widersprüchliche Signale, und welche Linie sich da durchsetzen wird, hängt maßgeblich auch von den weiteren Entwicklungen in Venezuela selbst ab.
Und vor allem von der wirtschaftlichen Entwicklung.
Ja, das ist sicher ein entscheidender Faktor. Die wirtschaftliche Lage ist angespannt. Man spricht bisweilen auch gar nicht mehr so oft davon in den internationalen Medien, weil der politische Konflikt das etwas überlagert hat. Aber die Regierung Maduro wird natürlich weiterhin auch daran gemessen, ob sie Antworten findet auf die wirtschaftliche Krise und ob sie dort für Entspannung sorgen kann.
Und hat sie Antworten?
Das werden wir sehen. Es gab in den vergangenen Monaten schon Versuche, beispielsweise die prekäre Versorgungslage anzugehen mit neuen Verteilstrukturen, die geschaffen worden sind, wo die lokalen Gemeinschaften mit eingebunden werden, wo Produkte direkt über Verteilkanäle, teilweise auch der Streitkräfte, verteilt worden sind, wo die Infrastruktur der Armee mit benutzt worden ist, und mit Einbeziehung der lokalen Gemeinschaften vor Ort das Essen sozusagen in die Haushalte gebracht wurde und dort zu fairen Preisen an die Leute abgegeben wurde. Dies ist angesichts der grassierenden Preisspekulation ein wichtiger Schritt, um die Versorgung der Menschen mit Grundnahrungsmitteln sicherzustellen. Allerdings war das jetzt auch noch nicht der durchschlagende Erfolg, obwohl es zu einer gewissen Entspannung der Lage in einigen betroffenen Vierteln und Ortschaften sicher beigetragen hat. Aber es braucht auch makroökonomische Antworten auf die schlechte Wirtschaftslage und da ist noch nicht ganz absehbar, in welchem Zeitraum eine deutliche Verbesserung der Lage eintreffen könnte.